Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculap Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Schlaganfall, Lotsen zur besseren Gesundung. In Deutschland erleiden etwa 270.000 vor allem ältere Menschen jährlich einen Schlaganfall. Der Schlaganfall ist noch immer die dritthäufigste Todesursache. Die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe wurde im Jahr 1993 gegründet. Das Ziel: schnelle Hilfe, verbesserte Aufklärung, Netzwerke von Gesundheitsexperten und Selbsthilfegruppen. Heute überleben fast doppelt so viele Menschen einen Schlaganfall wie noch vor 30 Jahren. Auch dank des Engagements der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Heute begleitet die Stiftung die Etablierung eines Lotsenprogramms. Patientinnen und Patienten werden nach einem Schlaganfall ein Jahr lang von Lotsen begleitet, um ihre gesundheitlichen, organisatorischen und administrativen Probleme zu meistern. Das Ziel: Patientenlotsen sollen Teil der Regelversorgung werden. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr Dr. Michael Brinkmeier, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Der promovierte Physiker war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Unternehmensberater, Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 ist er Geschäftsführer, seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Medizin aufs Ohr, heute mit Dr. Michael Brinkmeier, Vorstand der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Schönen guten Tag nach Gütersloh.
Guten Tag, Herr Hochler.
Herr Dr. Brinkmeier, Sie sind kein Mediziner, das wollen wir vorne wegstellen.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich bin kein Mediziner, ich bin Naturwissenschaftler von der Ausbildung her, habe auch lange Jahre in der Politik gearbeitet, ich war Abgeordneter. Das ist so mein beruflicher Hintergrund. Aber das ist gar nicht so schlecht, wenn man das auch, was wir tun, ein bisschen aus der Laienperspektive betrachtet, denn die Stiftung ist explizit für Laien da und versucht auch laienverständlich Aufklärung über das Thema Schlaganfall zu machen.
Dennoch muss ich nachfragen, welcher Weg führte Sie aus der Politik zur Schlaganfallhilfe?
Tatsächlich ist es ein langer Weg, genauso wie von der Naturwissenschaft in die Politik zu gehen. Das ist eine Geschichte für sich, dass man oft in der Minderheit mit naturwissenschaftlichem Verständnis in der Politik. Aber von der Politik in die Schlaganfallhilfe war es tatsächlich so, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren mit der Familie Mohn befreundet bin. Das ist die Stifterfamilie der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Und ich bin seinerzeit dann...
In Klammern Bertelsmann
tatsächlich. Und wir sind aber nicht die Bertelsmann-Stiftung. Das muss man immer unterscheiden. Das ist die große Schwester, ist zehnmal größer als wir. Bin aber dann tatsächlich von der Stifterfamilie gefragt worden, nachdem ich aus der Politik rausgegangen bin, ob ich die Leitung dieser Stiftung übernehme. Und das mache ich gerne und mit Herzblut und versuche auch, meine beruflichen Vorleben auch mit einzubringen. Und tatsächlich ist es wichtig, dass wir auch neben der Alltagsarbeit, der Aufklärung auch gesellschaftlich wirksam werden, um die Versorgung für Schlaganfallbetroffene auch weiter nach vorne zu tragen.
Nun ist es so, wir sollten einmal Soll und Haben voneinander trennen. Die Aufmerksamkeit für den Schlaganfall ist mit Sicherheit dank Ihrer Arbeit erheblich gewachsen, aber ist möglicherweise noch nicht an einer Stelle, wo sie hingehört, oder?
Ja, beides ist richtig. Der Auftrag unserer Stifterin Liz Mohn ist im einen Satz formuliert: holt den Schlaganfall aus dem Schatten der Gesellschaft. Ja. Tatsächlich war es gerade auch so vor 30, 40 Jahren so, also in der Gründungszeit dieser Stiftung, so dass viele Menschen, die einen Schlaganfall erlitten hatten, gar nicht richtig versorgt worden sind, gerade in der Akutversorgung, aber auch danach, nach dem eigentlichen Schlaganfall, ich sag's mal, auf den Höfen versteckt worden sind, so sagt man es oft in Westfalen, wo wir hier residieren. Und das ist natürlich sehr schlimm, weil diese Menschen haben natürlich das Recht, auch teilzuhaben an unserer Gesellschaft, auch wenn sie eine schwere Behinderung haben. Das ist das eine. Und das andere offensichtlich ist natürlich, wie können wir es denn vermeiden, dass Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, dann eine schwere Behinderung erleiden oder eben gar sterben, nämlich indem sie sehr schnell gerettet werden. Es geht ja um Minuten. Und das ist eine große Aufgabe der Stiftung gerade in den ersten Jahrzehnten gewesen. Da sind wir sehr im Soll. Das ist die große Leistung der Stiftung zusammen mit den vielen Aktiven in der Medizin, die das in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben haben. Flächendeckend in Deutschland, also man kann wirklich sagen, Deutschland ist da führend auch in der Welt, was die flächendeckende Akutversorgung betrifft. Aber danach, da sind wir eben nicht im grünen Bereich, sondern im roten Bereich. Die Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben und die Betroffenen sagen, wenn man dann nach Hause kommt, dann bricht doch eine Welt zusammen, weil man merkt, irgendwie passen die Dinge nicht zusammen und es wird schwierig für einen.
Ja, und es ist ja natürlich auch überliefert, dass die Probleme, auch Mobilitätsprobleme, da fängt es ja schon an, doch ganz deutlich sind. Aber Eine Frage zwischendrin gestellt noch einmal, wie sehr sind Sie verbandelt in einer freundschaftlichen Kommunikation mit der Schwesterstiftung der Deutschen Herzstiftung? Denn auch dort geht es ja um Sekunden und Minuten.
Genauso ist es. Die Herzstiftung ist eine befreundete Stiftung, also tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, eine Schwesterstiftung formal. Das muss man sagen, ist die Herzstiftung ein Verein mit Mitgliedschaften, also man kann da Mitglied werden. Das kann man bei uns jetzt nicht. Man kann eine Fördermitgliedschaft bei uns, der Stiftung Deutsche Starkampfhilfe, machen, um uns dann mit Spenden zu unterstützen. Und da kriegt man natürlich auch die Zeitschrift entsprechend, die wir dann anbieten. Aber die Schwesterstiftung, Herzstiftung ist deswegen auch nochmal sehr wichtig zu nennen, weil sie den gleichen Auftrag hat wie wir, vor allem im Präventionsbereich, darauf hinzuweisen, dass bei geeigneter Lebensführung dann tatsächlich die Gefahr einer sogenannten kardiovaskulären Krankheit, also vereinfacht jetzt Herzinfarkt oder Schlaganfall, deutlich vermeiden kann, das Risiko. Geeignete Lebensführung heißt, sich bewegen, sich vernünftig ernähren, natürlich nicht rauchen, möglichst keinen Stress haben, was sicherlich oft nicht so einfach ist. Aber dadurch kann man sein Risiko einer solchen Erkrankung signifikant senken. Und da machen wir auch ab und zu gemeinsame Veranstaltungen und gemeinsame Aufklärungskampagnen, um von vornherein diese großen Volkskrankheiten, die maßgeblich zu Behinderung und Tod in Deutschland führen, dass diese auch dann wirklich kleiner gehalten werden, diese Volkskrankheiten.
Diese Bildung und diese Aufklärung werden wir noch weiter thematisieren im weiteren Verlauf. Aber zunächst einmal eine Situationsbeschreibung. Sie sind nah dran, Sie kennen diese Schicksale von überlebenden Schlaganfallpatienten, auf was die sich im häuslichen Bereich einstellen müssen. Und wir wollen dann natürlich auch Ihre Lösungsansätze thematisieren.
Ja, nah dran heißt ganz konkret bei uns in der Stiftungsarbeit, dass wir wirklich im täglichen Umgang mit Betroffenen arbeiten und ihnen helfen, auf verschiedene Arten und Weisen. Also jeder von Ihnen, die uns jetzt zuhören, kann uns einfach anrufen und eine Frage stellen zum Thema Schlaganfall. Also wie kann man ihn vermeiden? Oder meine Mutter hatte vor 4 Wochen einen Schlaganfall, ist jetzt zu Hause, will jetzt unbedingt wieder Auto fahren. Darf sie das? Also ganz praktische Fragestellungen.
Das ist ja wichtig.
Die wir adressieren können. Und zwar wirklich Fragestellungen tatsächlich, die das Altersleben auch betreffen. Weniger jetzt Spezialmedikamentenfragestellung. Also wir werden nie eine genaue Aussage darüber treffen und treffen dürfen, welches genaue Blutverdünner-Medikament jemand nehmen kann. Wir sind keine medizinische Beratung. Aber wir verweisen natürlich dann weiter auf Medizinerinnen und Mediziner, zum Beispiel in der regionalen Umgebung. Das haben wir auch bei uns im Internet. Wir machen über die Social Media in allen Formaten Aufklärung, Hinweise. Das bieten wir alles. Broschüren, auch ganz klassisch. Das ist alles notwendig. Sie können uns auf allen Wegen erreichen. Viele schreiben noch handschriftlich Briefe. Man darf das nicht unterschätzen, dass das auch Alltag ist. Es läuft nicht nur alles über Apps, aber eine App haben wir auch. Sie können sich eine Notfall-App aus dem App Store oder entsprechend runterladen. Da wird Ihnen dann im Zweifelsfall, wenn Sie es glauben, dass Ihr Gegenüber vielleicht irgendwie jetzt gerade einen Schlaganfall erlitten hat, quasi vorgelesen, vorgeführt, in 3 Sprachen sogar nach Wahl, ob das vielleicht ein Schlaganfall sein könnte. Und dann können Sie auch direkt die Notruftaste drücken. Also solche Sachen machen wir auch, damit wir einfach aus der Perspektive von Menschen, die natürlich jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen Schlaganfall besprechen wollen, dann schnell handeln können oder eben in der Zeit nach dem Schlaganfall, dass sie als Angehörige oder Selbstbetroffene dann auch möglichst Unterstützung bekommen. Eine wichtige Komponente dabei ist die Selbsthilfe, die wir allen nachdrücklich ans Herz legen. Das gilt nicht nur für Schlaganfall. Wenn man sich mit Betroffenen untereinander austauschen kann, ist das gleich eine ganz andere Geschichte, damit man merkt, man ist nicht allein mit seinem Schicksal, sondern man kann sich stützen. Und wir unterstützen die circa 300 Selbsthilfegruppen in Deutschland, die sich um den Schlaganfall kümmern. Sehr, sehr wichtig, ein großes Anliegen. Auch da tragen wir unseren Teil zu bei, damit man eben nicht in Einsamkeit landet, sondern sich gegenseitig auch stützen kann.
Es gibt eine Besonderheit, das ist das Lotsenprogramm. Erläutern Sie das ganz kurz und wo wir da stehen und wie das möglicherweise skalierbar ist.
Das Lotsprogramm ist eigentlich eine ganz einfache Idee, eine ganz einfache Maßnahme. Und zwar herrührend aus den Rückmeldungen, die wir von den betroffenen Familien bekommen haben, die ja uns seit Jahren sagen, wir sind so dankbar, weil ich akut gerettet worden bin. Das hat alles geklappt. Auch Notruf, Rettungswagen war schnell da. Und auch die Reha war gut. Und das läuft gut. Wird auch übrigens immer weiter verbessert. Aber dann zu Hause, dann ist es schwierig, dann kommt mein Hausarzt, oder ich fahre zum Hausarzt, oder werde gefahren und er sagt, ach, warum hast du mir noch gar nichts gesagt, dass du einen Schlaganfall erlitten hast, ich muss mich erstmal reindenken, ich versuche dir zu helfen, aber ich kann leider mit meinen begrenzten Budgets und Zeitdruck, den ich auch als Arzt habe, nur begrenzt helfen. Wir können dankbar sein, das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, wie viele Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich sich trotz großer Restriktionen um den Betroffenen auch wirklich kümmern als Hausfamilienarzt. Aber das reicht leider nicht, weil so viele Dinge gleichzeitig auf einen einprasseln. Man muss ja bedenken, dass man vielleicht zu einer Logopädie muss, weil man die Sprache verloren hat, oder zu einer Ergotherapie, damit man einfachste Dinge des Alltags wieder erledigen kann, Physiotherapie. Dann kommt die Krankenkasse mit allen Themen auf einen zu. Und dann ist die Frage, kriegt man jetzt einen Rollstuhl oder nicht? Oder was wird ein Rollstuhl geliefert und der passt gar nicht durch die Haustür? Also ganz praktische Fragen. Die Rentenversicherung will was wissen. Hat man den medizinischen Dienst überhaupt informiert? Und das, wie will man das denn alles leisten? Wenn man nicht gerade 3, 4 Kinder hat, die dann gut sortiert in ihren Berufen sind und sagen, wir kümmern uns. Denn die Normalsituation ist ja auch mittlerweile so, dass eben vor allem Ältere, aber nicht nur da, einen Schlaganfall bekommen. Die sind vielleicht dann schon verwitwet. Das einzige Kind lebt 300 Kilometer weiter weg. Und da genau. Muss man irgendwie das alles geregelt kriegen. Und da muss man ganz nüchtern feststellen, dafür ist Deutschland nicht vorbereitet. Weder beim Schlaganfall noch bei anderen komplexen Erkrankungen oder chronischen Erkrankungen. Und es liegt einfach daran, dass wir zwar historisch gewachsen für jede Fragestellung auch ein Angebot haben. Also es gibt eben für den Akutfall ein Krankenhaus, es gibt für die Reha eine stationäre oder ambulante Reha-Einrichtung, es gibt die Nachsorge, natürlich niedergelassenen Bereich, Therapie, aber oft erstmal nicht genügender Anzahl. Das ist das eine Problem. Aber das Größere ist fast noch, dass das untereinander nicht abgestimmt ist. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist nicht nur zwischen ambulant und stationär so, das ist das, worüber viele reden, sondern das ist aus Sicht der Betroffenen über diese ganzen Pfad, den ich quasi mit meinem Leben jetzt begehen muss, mit meinem Schlaganfall betroffenen Leben. Und dann scheitern viele dran und gehen in diesem deutschen Versorgungsdschungel unter. Und dann ist das wirklich schlimm, weil dann sagen die, ach, was soll das alles? Ich lasse mich jetzt auch gehen. Das erzieht mich auch keiner, dass ich da wirklich dranbleibe, nicht wieder zu rauchen und solche Sachen. Oder ich nehme die Medikamente nicht, Stichwort volle Medikamentenschublade. Ja, und dann ist der nächste Schlaganfall meistens sehr schwer dann vorprogrammiert. Und das ist die Gefahr. Zahlenmäßig, um das mal einzuordnen, wir haben um die 270.000 Menschen mit Schlaganfall in jedem Jahr, plus minus in Deutschland. Von diesen 270.000 sind etwa 70.000 wiederholte Schlaganfälle. Also ziemlich viele. Und wenn man das aus der Perspektive eines Betroffenen sieht, der seinen ersten Schlaganfall bekommen hat, mit welcher Angst muss dieser Betroffene denn leben, wieder einzubekommen und daran dann vielleicht ein schwerer Pflegefall zu werden oder zu versterben? Und diese Perspektive mahnen wir an, diese einzunehmen, damit man dann das Umfeld so bereitet, dass ich wirklich durchgeführt werde, um möglichst das Risiko für einen wiederholten Schlaganfall oder andere Folgeerkrankungen, Depressionen sein, du hast Stichwort genannt, auch dann auch zu verringern. Das ist die Aufgabe. Und das geht nicht mit dem deutschen System, das geht auch nicht mit künstlicher Intelligenz, das kann man gerne noch als Zufütterung machen, das geht nur mit echten Menschen, das muss sortiert werden und das sind die Lotsen.
Ehrenamt, verstehe ich.
Hauptamt, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, der Unterschied. Wir haben auch ehrenamtliche Projekte, das nennt sich dann Schlaganfallhelfer. Gibt es auch schon an vielen, vielen Stellen in Deutschland. Das machen wir dann mit örtlichen Trägern zusammen, Diakonie, Caritas, Rote Kreuz, wo Ehrenamtliche sich ausbilden lassen und dann so ein 4, 5 Wochenenden und die sind dann freiwillige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und unterstützen Schlaganfallbetroffene. Das ist eine tolle Sache. Aber Ehrenamt darf nie Lückenbüßer für gesellschaftliche Probleme sein, die eigentlich hier professionell gelöst werden müssen. Deswegen gibt es professionelle Lotsen. Ich mache das jetzt am Beispiel Schlaganfall noch deutlich. Das ist aber hinterher ein übergreifendes Thema. Deswegen wird es auch später Patientenlotsen heißen. Und das muss wirklich professionell sein. Und wie läuft das konkret ab? Wenn einer einen Schlaganfall hat und in seiner Region, in seinem Krankenhaus gibt es schon Lotsen, dann würde so ein Lotse ans Bett treten, ein Tag typischerweise nach der Einlieferung. Meistens sind es Lotsinnen, das sind sehr erfahrene Fachkräfte aus der Pflege oder Therapeutik, die eine Zusatzausbildung bekommen haben als sogenannte Fallmanager. Und die stehen dann am Bett und fragen sie dann, ich möchte für sie da sein. Wie gesagt, professionell, ich bin professioneller Lotse. Ein Jahr lang, freiwillig. Das muss man nicht machen, da kann man auch Nein sagen, wenn man das nicht möchte. Wenn man sagt, meine Tochter ist Ärztin, die kümmert sich. Ne? Aber wenn man das möchte, kann man es machen. Kostet nichts, zahlt die Stiftung, beziehungsweise wird aus dem sogenannten Innovationsfonds des Bundes bezahlt. Ich bin dann für sie da. Und ich lotse sie wirklich durch diese schwierige Zeit, und zwar ein Jahr lang. Ich kann nicht ewig für sie da sein, aber ein Jahr lang kann ich sie für dieses entscheidende Jahr so da durchführen, damit diese ganzen Herausforderungen, die sie jetzt bewältigen müssen, sie und ihre Familie, dass wir die möglichst gut bewältigen und dass sie später wirklich dann sozusagen wieder in die Gesellschaft auch mit Mut gehen können, mit Gesundheitskompetenz, großes Thema, aber auch ein bisschen mit Disziplin, also Tabletten einnehmen, so wie der Arzt das dann auch sagt, das gehört natürlich auch dazu und das wird ihnen helfen. Und das Schöne ist, die meisten, die angesprochen sind, die nehmen dieses Angebot an und wenn wir sie dann nach Ende des Jahres dann fragen, hat dir das was gebracht, hat dir das was geholfen, dann sind das 99% Rückmeldung. Was hätten wir bloß ohne unsere Lotsen gemacht? Das ist schon wirklich sehr, sehr hilfreich und sehr wohltuend für die Menschen.
Nun kann ich mir leicht ausrechnen, bei einer Fallzahl von 250.000, davon 70.000 tatsächlich wiederholte Schlaganfälle, da wird die Stiftung plus Innovationsfonds das nicht skaliert darstellen können. Das heißt, wir brauchen andere Geldgeber und wir brauchen im Lichte einer Korrelation eines ganzen Bündels von Themen, nämlich alternde Gesellschaft, Demografie, Umbau des Gesundheitswesens, neue Ansätze auf Gesundheitsmanagement versus Krankheitsmanagement zu gucken, dass all diese Dinge zusammenlaufen, natürlich unter anderem mit dem Ziel, ein finanzierbares Gesundheitssystem am Ende des Tages da stehen zu haben. Wie bereit sind Sie, wie kurz vor einem Ausrollen einer flächendeckenden Lotsenschaft sind Sie?
Das ist ein Thema, was viele Jahre braucht, um es reifen zu lassen. Allein schon wegen der Anzahl, die Sie angesprochen haben. Man muss ja bedenken, dass so ein Kümmern, das ist eben auch echtes Kümmern von Mensch zu Mensch. Und das kann man nicht mal eben beliebig machen, das kann man auch nicht in Vollkaskomanie machen, das würde keine Krankenkasse bezahlen. Und wir haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Krankenkassen und auch weitere Kostenträger, ich rede von der Rentenkasse und alle, die dahinter, der Pflegekasse, die da später in den Topf mit einzahlen müssen, dass die auch eingebunden werden. Weil wenn die nicht mitmachen, ist das naiv anzunehmen, dass sowas kommt. Das Gute ist, die machen mit. Das Projekt im Innovationsfonds, wo nach meinem Wissen die meisten Krankenkassen überhaupt beteiligt sind, weil die eben auch merken, wir müssen was ändern, wir müssen was tun, denn eine nicht koordinierte Versorgung ist am Ende immer teurer als eine gut koordinierte Versorgung. Also ich gebe lieber 100 Euro mehr für den Patienten und seine Steuerung aus, als sind ja 1.000 Euro für eine Reparatur. So rum muss man es sehen. Und diese Ökonomie dann zusammenzubringen, außerhalb der üblichen schnellen Deckungsbeitragssätze, sondern von einer großen Thematik her, das ist die große Kunst, die wir auch immer im Auge haben müssen und auch die rechtlichen Fragestellungen. Lotse ist übrigens kein Beruf, sondern eine Tätigkeit, die von verschiedenen Berufen ausgeübt werden kann, was die Sache auch hinterher leichter macht, einzuüben. Das Schöne ist auch, dass nicht nur die Kassen merken, dass da auch eine Möglichkeit besteht, dann auch aus der ökonomischen Logik auch besser dran zu sein. Aber die wollen auch aus sich heraus natürlich auch eine bessere Versorgung für ihre Versicherten darstellen. Aber auch die Versorger selbst. Wenn wir die Perspektive eines niedergelassenen Arztes einnehmen oder einer Physiotherapeutin, die kriegen in ihren Alltag so viele unrunde Dinge mit, die, wo sie hinter Daten herjagen müssen. Das wird auch nicht durch die EBA demnächst alles perfekt gelöst werden. Wir müssen das immer im Fall her denken. Und wir machen das eben so, die Lotsin ist die Person, die zwar keinem Arzt irgendwas vorschreiben darf. Also eine Lotsin dürfte nie einem Arzt sagen, du musst jetzt das und das Medikament verschreiben. Aber die Lotsin weiß genau Bescheid, wo welche Dinge verschrieben worden sind, weil sie quasi, am Anfang war das noch mit Papier, Bleistift jetzt digital hinterlegt, den Ordner führt. Und ein Lotse weiß auch, wo noch Querverbindungen sind zur Rente, wo noch Probleme vielleicht sind, die jetzt noch mit Arbeitslosigkeit zu tun oder mit anderen Sozialleistungsträgern. All die Dinge, die ich persönlich ja eigentlich irgendwie regeln müsste, nimmt der Lotse ab, nicht im Vollkasko, sondern nur in der Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann läuft das auf einmal. Und deswegen merken die Beteiligten, jetzt sind die Dinge auf einmal besser abgestimmt. Denn diese ganzen Stresssituationen aus Sicht der Kassen, also wenn man ganz normal in der Sachbearbeitung in der Kasse ist, dann muss man sich mit der Rente vielleicht rumstreiten. So, das wird vor Ort sehr nah von den Lotsen schon erledigt, weil dieses vor Ort tätig sein ist immer besser als von weit weg aus irgendeiner Zentrale sich den Fall angucken muss. Also es ist sehr, sehr praxisnah, sehr subsidiär und dadurch eben nah am Menschen und deswegen ist die Akzeptanz so hoch.
Dieser holistische Blick zeigt ganz deutlich, dass die eben angesprochene elektronische Patientenakte eben nicht der Stein der Weisen ist, sondern dass agierende Menschen das auch weiterhin sein werden, die zum Beispiel mit Daten umgehen können. Wie würden Sie wetten, wie plausibel ist es im Bundesgesundheitsministerium, wie sehr ist es angekommen, dass es sich eben auch, wie Sie es vorhin angesprochen haben, ökonomisch lohnt, diesen Weg zu gehen, nämlich diese horrenden Folgekosten zum Teil zu reduzieren, dank des Lotsenprogramms. Weil es ist ja sinnfällig, dass Menschen eine gewisse Prozentzahl eben den zweiten Schlaganfall nicht haben wird.
Also grundsätzlich ist das angekommen, nicht nur im Ministerium, sondern auch in der Politik. Es ist die Ampelkoalition gewesen, tatsächlich, dass auch sogar schon im Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Da steht wörtlich drin, wir werden einen Implementierungspfad für die Einführung von Patientenlotsen vorantreiben. Das ist praktisch das Projekt, was wir jetzt machen. Das ist sozusagen der Weg, dann die ganzen Eckpunkte dann auch sehr pragmatisch dann zu ermitteln. Was noch nicht der Fall ist, ist, dass es sozusagen eine scharfe ökonomische Rechnung gibt, weil das Problem ist, wie Mikado. Also an einer Ecke zieht man ein Stäbchen und anderswo ruckelt es dann. Und das ist auch oft ein Problem im Gesundheitsbereich. Einer soll sich engagieren und der andere hat vielleicht einen Nutzen. Deswegen macht keiner was. Also ein spieltheoretisches Problem sozusagen. Und das versuchen wir eben vor die Klammer zu ziehen und sagen, lasst uns das wirklich mal aus Patientenansatz denken. Also ich gehe bis dahin, dass man sagt, ein Landrat, ein Kreiskämmerer hat sehr viel Kosten in seinem Kreishaushalt, die durch Schlaganfall oder ähnliche chronische Erkrankungen generiert worden sind. Aber der kann das gar nicht genau überschauen, ist noch nicht mal controllingfähig. Und deswegen merken alle, dass man sich da tiefer reinbegeben soll. Und was wir machen, das machen wir jetzt nicht als Stiftung allein, sondern das können wir auch gar nicht, das machen wir mit vielen Partnern zusammen. Wir bauen eben jetzt überhaupt mal, ich sag mal, so einen Werkzeugkasten an Messsystemen auf, wo man sagen kann, wo steckt man denn jetzt Energie und Ressourcen rein und wo kommt auch was bei raus? Nicht nur ökonomisch, sondern natürlich auch von anderen wichtigen Faktoren. Und für uns ist als Stiftung immer der Aspekt der Teilhabe natürlich der wichtigste. Der zählt an sich schon, wenn Politik und Gesellschaft sagen, das soll uns auch was wert sein, dann darf man auch was reinstecken. Und ich glaube, Teilhabe für Menschen ist ein sehr, sehr hohes Gut. Aber unterm Strich gehe ich persönlich davon aus, dass tatsächlich, wenn man die Gesamtschau macht, wenn man wirklich ordentliches Management von chronischen Erkrankungen am Fall bezogen auch aufbaut, dann läuft die Maschinerie viel, viel, viel flüssiger. Das ist jedenfalls unsere praktische Erfahrung.
Herr Dr. Brinkmeier, wir sind bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculap Akademie. Die Akademie macht Weiterbildung, Fortbildung für medizinisches Personal. Das ist an zwei Stellen, könnte das interessant sein für Sie. Auf der einen Seite einpflanzen diesen Blick auf gesünderes Leben nach Schlaganfall. Wie kriege ich die Leute wirklich überzeugt? Und da hat das medizinische Personal natürlich was mitzureden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite tatsächlich ein Potenzial für die Zukunft, Lotsinnen, Lotsen zu gewinnen, oder?
Beides ist richtig und ich würde mich sehr freuen, wenn die Esculap-Akademie einfach stärker in dieses Thema auch die Nase neugierig reinsteckt. Es ist keins, wo jetzt schnell irgendwas entschieden werden muss, sondern es wird noch eben einige Jahre dauern, bis das weiter auswirkt, aber es wird Regelversorgung werden. Und tatsächlich kann man das eben aus der Alterserfahrung später beleuchten, dass man sagt, okay, wo wurden mir denn in meiner Rolle im Versorgungssystem die Lotsen nutzen? Allein wegen des Datenaustausches, ne, damit genau. Das einfach runterläuft. Ne. Man muss ja immer im Hinterkopf behalten, chronische Erkrankungen sind der absolut größte Teil der Ressource, die aufgewendet werden muss. Ne. Und wo würde mir das nutzen? Also aus Sicht zum Beispiel eines niedergelassenen Arztes, dass man schon wenige Tage nach dem Schlaganfall schon die ersten Meldungen bekommt, dass der eigene Patient 3 Wochen dann im Wartezimmer sitzt. Ne? Und da kriegt man schon mal das Dossier zum Beispiel, die Anamnese und dergleichen. Das ist so der Altersnutzen. Und darüber hinaus kann man sozusagen auch nochmal aus der persönlichen beruflichen Perspektive sehen. Angenommen, ich bin eine Intensivkrankenschwester und habe das wirklich gerne gemacht und bin auch ganz toll, aber ich bin dann irgendwie Mitte 50, merke, ich kann dieser Belastung selber nicht mehr standhalten. Ich muss aus dem Schichtdienst zum Beispiel raus. Und diese Menschen haben so viel wertvolles Wissen und auch so viel inneren Antrieb, Menschen auch weiterzuhelfen. Und gerade in dem Bereich sind viele, die jetzt schon Schlaganfall-Lotsen, Lotsen sind, auch hergekommen, die sagen, ich bringe mich gerne an. Ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt Menschen ein Jahr lang begleiten kann. Übrigens ungefähr, einfach um die Zahlen mal zu nennen, etwa im Schlaganfall 80 Personen können gleichzeitig begleitet werden. Das ist so die grobe Hausnummer. Und daraus kann man auch relativ schnell die Ökonomie dann auch.
Das ist eine Menge, oder?
Das geht, weil 80? Das ist auch bewältigbar.
Hätte ich nicht gedacht, ja.
Ursprünglich haben die Kassen auch mal gesagt, dass ihr könnt auch 200 bewältigen oder so. Da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht mit. Dann fehlt nämlich die Empathie. Empathie ist entscheidend. Ne?
Deswegen ist eine harte Währung, ist kein Softskill, wie immer so gerne behauptet wird.
So ist es. Und das ist auch ein Heilungsfaktor. Ne? Das kann sicherlich jeder nachvollziehen. Und wir werden das auch nach Lotsengraden unterteilen, so ähnlich wie im Pflegegraden, weil Lotsengrad 1, das ist dann nicht so viel sozusagen zeitlicher Input wie Lotsengrad 3. Ne? Und das ist auch indikationsübergreifend. Das macht es den Kassen hinterher leichter, das abzurechnen. Das ist die Idee dahinter. Und auch zu monitoren, denn auch als Kostenträger, das erwarte ich auch als Versicherter, möchte ich natürlich, dass mein Versichertengeld wirtschaftlich eingesetzt wird. Wichtig, und weil es kein Beruf ist, sondern eine Tätigkeit, kann man sich dann, sagen wir mal, wenn man eine Weiterbildung in der Esculap-Akademie macht, auch mal fragen, könnte ich denn vielleicht auch eine Lotsenweiterbildung machen? Da gibt es zertifizierte Angebote und dann kann man sich zum sogenannten Case- und Care-Manager, das ist jetzt ja der internationale Begriff, dann allen weiterbilden lassen. Und dann, wenn man sagt, ich möchte den Schwerpunkt Schlaganfall haben, dann kriegt man das Sahnehäubchen Neurologie drauf, wenn man es nicht schon hat. Und dann ist man sozusagen Schlaganfall-Lotse. Oder wenn man sagt, ich würde eher im kardiologischen Bereich dann Lotsentätigkeit machen, dann kriegt man Kardio oder gerontologisch, onkologisch, das gibt es alles. Wer da mehr Interesse hat, es gibt im Internet sogar eine komplette Lotsenprojekt-Landkarte. Die kann man anklicken über alle Bundesländer und Indikationen. Dann kann man sehr genau verfolgen. Es gibt jetzt also die 40, 50 Projekte, die mittlerweile Lotsenprojekte sind. Und wir haben uns zusammengetan, harmonisieren unsere Intervention, sodass hinterher wir der Politik da auch ein Angebot machen können, wie das sauber im Gesundheitssystem so verankert wird, dass die Verkrautung, die wir haben, nicht noch schlimmer wird, sondern etwas sich auflöst.
Die Zahl der Raucher nimmt ab seit Jahren. Es wird weniger Alkohol getrunken, es wird sich mehr bewegt. Dennoch, das ist natürlich, obwohl wir die Evidenz haben, wir haben die Korrelation, das Zusammenspiel von schweren Corona-Erkrankungen und einer Unbeweglichkeit und Rauchen und Fettessen und so weiter und so weiter. Warum in Gottes Namen dauert das so lange, bis wir Menschen das begreifen?
Das ist evolutionär bedingt, weil wir mussten über Jahrhunderttausende zusehen, dass wir irgendwie noch vielleicht einen Bienenstock finden, der wilden Honig noch bietet, damit er weiterkommt. Deswegen wollten wir unbedingt mal was Süßes haben und das ist leider noch nicht rausgespitzt aus unseren Genen. Das heißt, diese Neigung, sich ungesund zum Beispiel zu ernähren, die ist in den Menschen drin. Das ist eine Frage der Disziplin. Das ist die eine Antwort. Positiv möchte ich aber erwähnen, dass die Wahrscheinlichkeit, schwer pflegebedürftig zu werden oder gar zu versterben nach einem Schlaganfall in den letzten 20 Jahren eben deutlich gesunken ist, um etwa die Hälfte. Das ist eben dank des sehr guten Akutsystems in Deutschland jetzt gewährleistet, solange man die 112 wählt. Das müssen wir eben für uns als normale Menschen immer im Hinterkopf haben. Wir müssen die 112 wählen, nicht erst am nächsten Tag zum Hausarzt fahren, dann ist es zu spät. Und leider ist es dann eben so, dass aufgrund der demografischen Entwicklung wir zwar eine geringe Wahrscheinlichkeit pro Person haben, aber weil es natürlich viel mehr anteilsmäßig ältere Menschen gibt, wird die absolute Anzahl der Schlaganfälle auch bei anderen Erkrankungen Herz-Kreislauf-Bereich natürlich weiter zunehmen, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, weltweit. Und deswegen können wir auch nur appellieren, dass man deswegen auch noch umso mehr sich zusammenreißt und guckt, habe ich heute schon ein bisschen meine Bewegung gemacht, nehme ich auch die Treppe und nicht den Fahrstuhl. Also ganz einfache Dinge des Alters. Kümmern ist key. Das ist einfach so. Das muss man machen. Und in unserer Zuständigkeitswelt, die wir leider haben, gerade in Deutschland oder in Westdeutschland, muss ich betonen, das war tatsächlich in der DDR ein bisschen anders, darf man ruhig sagen, mit den Gemeindeschwestern. Das müssen wir wieder hinkriegen. Und da sollten wir gegeneinander uns anschauen, in den Spiegel gucken, was wollen wir haben. Und ich habe den Wunsch an die Politik, dass die mal beherzt dann zugreift und sagt, wir müssen auch mal Mut haben. Ich glaube, die Menschen werden es uns danken.
Kümmern ist key, das nehme ich mit. Das gefällt mir gut. Und zum Schluss, Herr Dr. Brinkmeier, wir haben es in Medizin aufs Ohr natürlich immer mit sehr ernsten Themen zu tun. Deshalb, genau deshalb laden wir unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zum Ende der Episode ein, einen Schwank aus dem Leben zu erzählen. Episode, vielleicht sogar was Witziges, was zunächst schwer darstellbar ist im Kontext Schlaganfall, aber ich bin mir ganz sicher, Sie haben auch was Lustiges.
Da muss ich jetzt mal spontan überlegen. Ich habe eigentlich vielleicht nichts Lustiges, aber was einen wirklich freudvoll auch bewegt. Das klingt erst sehr, sehr traurig, wenn ich es am Anfang sage, es gibt eben auch Kinder, die einen Schlaganfall haben.
Ja.
Teilweise unter der Geburt zum Beispiel schon, wo die Eltern das erst nach Monaten dann festgestellt haben und wir arbeiten mit diesen Kindern. Und ich bin immer wieder bewegt, wie diese Kinder dann auch trotzdem nach vorne kommen, weil bei all ihren Einschränkungen, dass die Familien auch natürlich sich dann auch sehr engagieren. Und da habe ich schon viele nette und auch lustige Erlebnisse gehabt, wie die Kinder eben auch ganz unbefangen dann auch mit einem umgehen und sagen, komm, willst du jetzt mit mir spielen? Und selbst wenn die halbzeitig gelähmt sind und dann rollt man den Ball immer zueinander oder so, das sind die Dinge, die sind jetzt vielleicht nicht direkt lustig als Schwank, aber das ist das, was mein Herz einfach erfreut. Das ist ein Beispiel, was ich mache. Und ich möchte einfach diese Freude mit Ihnen teilen. Es ist einfach ganz toll, wenn man sieht, dass man seinen kleinen Beitrag auch dazu leitet, dass es diesen Menschen besser geht und dass gerade von den Kindern einfach so viel Positives zurückkommt.
Ja, und das ist ganz ermutigend. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte und vielen Dank, dass Sie Gast waren hier bei uns bei Medizin aufs Ohr.
Danke auch.
Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Michael Brinkmeier. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab-Akademie.